Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, den 4. Vers. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und ergänzend dazu ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 7, von Vers 8 bis 10. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Der Herr Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das zeigt sich besonders auch in den Seligpreisungen der Bergpredigt. Schon in der ersten Seligpreisung wird es klar, wo es um den Eingang in das Himmelreich geht. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Um Zugang in besondere Kreise unserer Gesellschaft zu bekommen, muss man schon etwas vorzuweisen haben. Man muss bestimmte Leistungen erbracht haben, man muss reich sein oder ein gewisses Ansehen haben, sonst ist man da nicht willkommen. Und als ich mich neulich bei einer Veranstaltung auf die Suche nach meinem Platz machte, landete ich, ohne dass es mir bewusst war, in dem Bereich der Ehrenplätze. Und als ich mich nicht dementsprechend ausweisen konnte, wurde ich höflich gebeten, woanders Platz zu nehmen. Das habe ich dann auch getan. Ins Reich Gottes kommen nur die geistlich Armen, die also nichts vorzuweisen haben, nichts, was in irgendeiner Weise Gott dazu bewegen könnte, ihnen gnädig zu sein. Irgendwelche Vorzüge auch vor anderen Menschen. Nichts, aber auch gar nichts können wir vor Gott geltend machen, können wir in die Waagschale werfen, um vor Gott bestehen zu können, um ihm wohlgefällig zu sein, um für ihn da sein zu können. Gar nichts. Wir sind bettelarm und bleiben es auch in uns selbst. Bettelarm, wie Luther gesagt hat, wir sind Bettler. Am Ende seines Lebens sagte er das. Dieser hochgelehrte, von Gott so reich beschenkte Mann. Wir sind Bettler. Die zweite Seligpreisung schätzt Menschen glücklich, die leiden, die traurig sind. Und macht damit ebenfalls den ganz anderen Charakter des Reiches Gottes deutlich. Für den modernen Menschen allerdings ist das eine nahezu unzumutbare, unerträgliche Behauptung, die Jesus hier macht. Das Leid, die Trauer, besonders der Tod und Leid, Trauer sind ja aufs Engste verbunden. Mit dem Tod gehören in unserer aufgeklärten Zeit zu den Themen, über die man nicht gerne spricht, zu den sogenannten Tabuthemen. Das ist in früheren Zeiten anders gewesen. Man fühlte sich auch mitten im Leben viel mehr bedroht vom Leiden und auch vom Tod. Man spürte das viel intensiver, wie vergänglich unser Leben ist. Und man war viel mehr ausgerichtet auf die Ewigkeit. Dementsprechend waren die Menschen auch viel mehr von einem tiefen Ernst geprägt. Man kann das auf alten Fotos beobachten. Wenn man das mal vergleicht mit neueren Fotos, die Gesichter sind viel ernster, selbst bei den Kindern. Nun, dann gibt es auch heute schon bei den Kindern, wenn dann der sogenannte Ernst des Lebens kommt, und wenn sie in die Schule müssen, dann verlieren sie ein Stück weit ihre Unbeschwertheit. Das ist einfach so. Aber früher war das noch viel ausgeprägter. Und die Bibel beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema nach dem Leiden. Wir denken nur an das Buch Hiob und an viele, viele andere Stellen, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament, in den sogenannten Lehrbriefen, immer wieder ist vom Leiden die Rede, vom Traurigsein. Es geht sogar so weit, dass der König Salomo, der ja das Büchlein der Prediger verfasst hat, oder von dem all das stammt, was in diesem Büchlein zu lesen ist, behauptet, es sei besser, in ein Haus zu gehen, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem man lacht. Ich lese uns einmal die einschlägigen Verse aus dem Predigerbüchlein Kapitel 7. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören, als den Gesang der Toren. Denn wie das Krachen der Dornen unter den Töpfen, so ist das Lachen der Toren, auch das ist eitel. Was meint er denn eigentlich damit? Soll man nicht mehr lachen? Darf man nicht mehr lachen? Darf man sich nicht mehr freuen? Das meint Salomo mit Sicherheit nicht. Er spricht hier von dem hohlen Lachen der Gottlosen. Ist das eine. Und das zweite, was er deutlich machen will, ist, dass wir in Zeiten der Trauer, der Erfahrung von Leid, von Trübsal, viel eher dazu geneigt sind, über den Sinn unseres Lebens nachzudenken. Auch über die Ewigkeit, über unsere Vergänglichkeit, über all die wichtigen Fragen, die existenziellen Fragen unseres Lebens, als in Zeiten, in denen es uns gut geht, in denen wir fröhlich sind und unbekümmert unseren Weg gehen. Das ist einfach so. Also Salomo hat nichts gegen das Fröhlichsein, gegen die Freude, gegen echte Freude, wohl gegen eine oberflächliche Freude, aber nichts gegen eine echte Freude und ganz gewiss auch nichts gegen das Lachen, das Gott uns ja auch immer wieder schenkt und das ja auch erquickend ist und auch gesund sein soll und auch ist. Es gibt allerdings unendlich viel Leid in dieser Welt. Das müssen wir immer wieder beobachten. Je älter man wird, desto nüchterner wird der Blick für diese Welt und natürlich auch für unsere Zeit dann, in der wir stehen. Das hat sich ja nicht positiv entwickelt, das hat sich ja zum Negativen hin entwickelt, vieles zumindest. Diese Welt ist also kein Ort, an dem man dauerhaft Spaß haben kann. Das ist einfach so. Das ist unmöglich. Der Ausspruch, den ein Mann des Showgeschäftes vor einigen Jahren getan hat, ist geradezu lächerlich, um nicht zu sagen dumm. Dieses Zeitalter, so meinte er, ist wunderbar. Der Mensch muss es nur noch lernen, positiv zu denken. Also wir sind wirklich zu beneiden in unserer Zeit. Wir müssen nur noch ein bisschen uns auf die Schulbank setzen und es lernen, positiv zu denken. Oder manche würden es vielleicht anders formulieren und sagen, er muss nur noch ein wenig gebildeter werden, der Mensch. Dann ist alles okay. Also Bildung steht dann ganz oben. Aber diese Erde ist, nach dem, was die Bibel sagt, ein Jammertal, ein Elendstal. Es wird unendlich viel gelitten. Und jeder Einzelne, auch von uns heute Morgen, wenn man mal so durch die Reihen gehen würde und so ein bisschen hineinleuchten würde in das Leben der Einzelnen, jeder Einzelne von uns hat sein Päckchen zu tragen an Leid, an Not. Der Volksmund sagt, jedes Häuschen hat sein Kreuzchen. Und da ist niemand, aber auch niemand von uns ausgenommen. Das ist einfach eine ganz nüchterne Tatsache. Wir alle haben Anteil am Leiden. Einer der reichsten Männer klagte vor einigen Jahrzehnten am Ende seines Lebens: Mein Leben gleicht einem goldenen Tunnel. Das heißt doch, es ist dunkel. Es war dunkel und es ist dunkel. Und ein zurzeit verletzter Fußballspieler würde gerne sein ganzes Geld, wie ich las, verschenken, wenn er stattdessen wieder spielen könnte. Wir sehen also, der Mensch leidet in der einen oder anderen Weise. Und das gehört einfach seit dem Sündenfall zu dieser Welt. Das Traurige ist nun, dass viele Menschen im Leid nicht getröstet werden. Und zwar nicht von Gott getröstet werden. Und er ist es doch, der einen Menschen ganz besonders in der Tiefe seines Herzens trösten kann. Wir können das versuchen, ein wenig mit dem anderen mitzufühlen und mitzuleiden. Aber in der Tiefe seines Herzens ist der Mensch doch letztlich mit sich alleine. Kann ihn im Grunde genommen niemand verstehen, außer sein eigenes Herz. Und manchmal kann er sich selbst nicht verstehen und ist noch nicht in der Lage, sich selbst zu trösten. Viele Menschen gehen durch diese Zeit und Welt, ohne dass sie getröstet werden. Ja, wenn man so leichtfertig manchmal sagt, er ist nicht ganz bei Trost, dann ist das eine große Tragik, die in dieser Aussage steckt. Er hat keinen Tröster, er hat keinen Trost. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Und das liegt daran, weil der Mensch sein Leiden, seine Not nicht in Verbindung sieht mit Gott. Würde er das tun, dann würde er in den mancherlei notvollen Situationen seines Lebens auch göttlichen Trost erfahren. Aber hier geht es zunächst einmal um ein ganz spezielles Leiden. Und das zeigt uns, dass der Herr Jesus Christus hier in einer ganz anderen Welt zu Hause ist. Er steht mit beiden Beinen in dieser Welt, auch mittendrin in unserem Leben und in unserer leidvollen Situation. Und doch ist er von einer ganz anderen Art. Und auch das Leiden, von dem er hier spricht, in Matthäus Kapitel 5, wenn er sagt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Dieses Leiden ist von einer ganz anderen Art. Es ist ein Leiden, das nur solche kennen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Ein spezielles Leiden. Wir haben ja auch Anteil an dem Leiden, an dem auch Menschen in dieser Welt Anteil haben, jeder in dieser Welt. Aber es gibt spezielle Leiden. Davon weiß nur die Gemeinde Jesu etwas zu sagen. Es ist zunächst einmal, und darum geht es mir heute Morgen in der Hauptsache, es ist zunächst einmal ein Leiden um der Sünde willen. Ein Leiden um der Sünde willen. Das meint der Herr Jesus zunächst einmal, wenn er hier sagt, selig sind die da Leid tragen, die trauern um ihrer Sünde willen, um ihrer Gottlosigkeit willen, um ihres sündhaften Herzens willen. Denn sie sollen getröstet werden, und zwar von Gott getröstet werden. Und sie werden auch getröstet. Das ist das Wunderbare an dieser Aussage hier. Sie sind selig, sie sind glücklich zu schätzen. Solche Menschen, die Leid tragen wegen ihrer Sünde. Und das ist immer ein Thema gewesen, das in der Gemeinde Jesu eine große Rolle gespielt hat. Natürlich in der Bibel, wie wir bereits erwähnt haben, aber auch im Leben der Einzelnen innerhalb der Gemeinde Jesu, hatte dieses Thema in der Vergangenheit und bis in unsere Zeit hinein auch immer einen besonderen Stellenwert. Nicht mehr in der Tiefe, das muss man allerdings leider hinzufügen, nicht mehr in der Tiefe, wie das in den früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Und das erklärt das oberflächliche und kraftlose Glaubensleben vieler in der heutigen Gemeinde. Es mangelt an tiefem Sündenbewusstsein und darum auch gleichzeitig an echter, tiefgehender Freude. Ein Zitat dazu von Lloyd-Jones, der gesagt hat, heute gibt es eigentlich kaum noch dieses tiefe, wirkliche Sündenbewusstsein, wie das früher einmal der Fall war. Und andererseits gibt es diese oberflächliche Vorstellung von Freude und Glück, die im Neuen Testament nicht zu finden ist. dass man also im Grunde genommen wenig weiß von der tiefen Freude und tiefen Zufriedenheit, die darin liegt, dass man einen Heiland hat. Dass man täglich mit dem Herrn Jesus Christus zusammenlebt. Dass man von ihm her lebt, von dem, was er für uns getan hat, am Kreuz und in der Auferstehung, in seiner Erhöhung. Kaum noch dieses tiefe, wirkliche Sündenbewusstsein. Und andererseits gibt es diese oberflächliche Vorstellung von Freude und Glück, die im Neuen Testament nicht vorzufinden ist. Obwohl das Neue Testament viel von Freude spricht. Ja? Aber es ist diese andere Freude. Diese Freude, die durchträgt. Und manchmal eine Freude ist mitten im Leid. Weil man getröstet wird, mittendrin im Leiden. Und darum ist es so wichtig, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken. Echte Reue, echte Traurigkeit über die Sünde führt immer auch zu einer echten Freude an Jesus und seinem Heil. Und wenn wir von echter, von Gott gewirkter Traurigkeit sprechen, denn das ist ein Werk Gottes an der Seele eines Menschen, dass es zu einem solchen Sündenbewusstsein kommt. Wenn wir von echter, von Gott gewirkter Traurigkeit sprechen, dann müssen wir uns zunächst einmal abgrenzen von allem, was nicht göttliche Traurigkeit ist, in dem Sinne, wie Jesus das hier meint und versteht. Paulus nennt es eine Traurigkeit der Welt, von der wir uns jetzt abgrenzen wollen. Göttliche Traurigkeit führt zum Leben. Weltliche Traurigkeit führt zum Tod, zum Verderben, zur Verzweiflung. Und zwar zu einer solchen Verzweiflung, wie sie auch ein Judas erlebt hat, der dann hinging und sich erhängte. Da bleibt nichts anderes mehr, wenn man konsequent ist. Wir finden ja das auch im sogenannten Existenzialismus, in dieser philosophischen Richtung, dass man sagt, alles ist sinnlos, völlig sinnlos, ähnlich wie der König Salomo das behauptet, aber mit einer ganz anderen Konsequenz. Salomo sagt nicht, deshalb nimm dir das Leben, weil alles sinnlos ist, sondern lebe in der Gottesfurcht. Genieße auch den Tag, all das, was Gott dir schenkt. Diese Leute sagten und zogen die Konsequenz aus ihrem Denken. Sie sagten, wenn alles sinnlos ist, wenn mein Leben überhaupt gar keinen Sinn hat, dann gibt es nichts Besseres, als dass ich mir das Leben nehme. Und so hat das ein Ernest Hemingway getan. Und auch andere. Und solche, die diesen Schritt nicht wagten, haben sich in irgendeiner anderen Weise zu helfen versucht, um das ertragen zu können, diese Sinnlosigkeit ertragen zu können. Also, weltliche Traurigkeit in diesem Sinne führt nicht zum Leben, sondern zum Tod, zum Verderben, zur Zerstörung. Und heute Morgen soll es uns speziell um die Traurigkeit zu tun sein, damit wir uns abgrenzen können und Licht auch bekommen über uns selbst, über unseren Herzenszustand, die Jesus also hier nicht meint. Und am kommenden Sonntag, so Gott will, sprechen wir von denen, die im göttlichen Sinne Leid tragen. Es geht also hier zunächst einmal um eine Abgrenzung. Was meint Jesus hier nicht? Was meint die Heilige Schrift nicht? Was ist nicht echte Reue? Oder wir nennen es ja auch manchmal Buße, Sinnesänderung, gepaart mit eben dieser Traurigkeit über die Sünde. Was ist nicht damit gemeint? Darum geht es heute Morgen in Sonderheit. Dass ein Mensch sagt, er habe Unrecht getan, und sogar Tränen darüber vergießt und es sich doch nicht um eine echte Reue handelt, das sehen wir am Beispiel Sauls. David hatte Saul in der Höhle von Engedi verschont und als David Saul dessen Unrecht vorhielt, da sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und sprach zu David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Saul erhob seine Stimme und weinte. Er erkannte sein Unrecht und er weinte. Und doch war es keine echte Reue. War es das nicht, was wir unter einer echten Buße verstehen? Dieses seelische Angerührtsein in diesem Augenblick hielt Saul nicht davon ab, David weiterhin zu verfolgen. Offensichtlich bestand seine Reue lediglich in einer inneren seelischen Rührung. Es gibt also eine Reue, die aussieht, als sei sie das, wovon Jesus hier spricht, eine solche Traurigkeit, als handelt es sich um göttliche Traurigkeit, also gottgemäße Traurigkeit, sie ist es aber nicht. Und somit ist es wichtig, die täuschend echt aussehenden Traurigkeiten als unecht, als falsch zu entlarven. Das ist der Sinn heute Morgen dieses Gottesdienstes und der Verkündigung des Wortes Gottes heute Morgen. Dass das, was nicht echt ist, auch an unserer Traurigkeit, von der wir manchmal meinen, es sei wahre Buße, dass das offenbar wird. Dass wir frei werden von der Selbsttäuschung. Dass wir uns nicht selbst was vormachen. Also dazu soll dieses Wort heute Morgen dienen. Da gibt es eine Traurigkeit, die man nicht mit echter Buße, mit wahrer Traurigkeit verwechseln darf. Und die darin besteht, dass man über die Folgen der Sünde traurig ist. Wir wissen, dass die Sünde im Leben eines Menschen immer mit negativen Folgen verbunden ist. Niemand also, auch unter uns, kann sündigen, ohne dass das negative Folgen mit sich bringt. Da gibt es ein ehernes Gesetz im Leben der Menschen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das hat eine frohmachende Bedeutung auf der einen Seite. Wenn der Mensch Gutes sät, wird er Gutes ernten. Und das hat auch eine sehr bittere Seite, nämlich was der Mensch Schlechtes sät, das wird er auch dementsprechend ernten. Das ist die bittere Wirklichkeit dieses Gesetzes. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ein Naturgesetz. Wenn ich Möhrensamen in die Erde lege, dann wird da eine Möhre draus und keine Erbse. Ja. In irgendeiner Dose ist das dann gemischt, klar. Aber ansonsten, was da aus dem Boden kommt, ist das, was ich gesät habe. Und so ist das auch in unserem Leben. Was dabei herauskommt, ist das, was wir gesät haben. Nicht immer ist das so deutlich und so sichtbar. Aber es ist so, in den Augen Gottes ist es ganz gewiss so. Und wir merken und spüren es auch immer wieder, dass das die Wahrheit ist und die Wirklichkeit. Wie viele Tränen sind wohl schon vergossen worden, weil man Wege gegangen ist, die nicht gut waren? Es gibt sicherlich unzählig viele Beispiele dafür. Und der Prophet Jeremia sagt ja den Menschen in Israel, was der Grund ihres Verderbens ist, nämlich: Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Und wenn man dann über die Folgen der Sünde, seines Versagens nachdenkt, dann ist man traurig, dann vergießt man Tränen. Und manchmal meint man, das sei wahre Buße, aber das ist es nicht. Und eine nahe Verwandte dieser Traurigkeit ist das Selbstmitleid. Man bereut die Sünde nicht, weil man Gott betrübt hat, sondern man bereut die Sünde wegen der negativen Folgen, die man jetzt zu tragen hat. Man bedauert sich selbst. Man ist traurig darüber, dass man jetzt zu leiden hat, weil man einen falschen Weg eingeschlagen hat, weil man einen falschen Weg gegangen ist, weil man böse Dinge getan hat, weil man böse Dinge gesagt hat, weil man Gott nicht die Ehre gegeben hat. Man bedauert die Folgen der Sünde, aber das ist nicht wahre Buße. Das ist nicht das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, selig sind, die da Leid tragen, die da traurig sind, um ihrer Sünde willen, denn sie sollen getröstet werden. Diese Art von Traurigkeit führt also nicht zum göttlichen Trost der Vergebung. Darum geht es ja hier zunächst einmal. Der Trost liegt in der Vergebung, dass man wieder mit Gott in Ordnung ist. Diese Art von Traurigkeit führt nicht zum Leben. Sie führt zum Tod, zum Verderben. Sie macht uns unglücklich, nicht froh. Eine feinere Art der Reue. Wir sind heute Morgen gefordert, sind ja immer gefordert, nachzudenken. Aber da wir in unserer Zeit das Denken oftmals aus den Augen verloren haben und lieber etwas fühlen wollen oder dergleichen, ja, ist es gut, wenn man mal ermahnt wird, hier oben deinen Verstand ein wenig anzustrengen, wobei es dann natürlich darauf ankommt, dass der Heilige Geist das, was wir hier oben drin haben, transportiert ins Herz hinein. Ja. Ich kann versuchen, euch die Botschaft ans Ohr zu bringen, aber was ich nicht vermag, ist, dass diese Botschaft in euer Herz kommt. Das ist eine Sache des Heiligen Geistes, auch heute Morgen, auch jetzt in diesem Augenblick. Das kann nur der Herr tun. Mancher hört und hört doch nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten in der damaligen Zeit hörten und hörten doch nicht. Seht zu, sagt der Herr Jesus, wie ihr hört. Nicht nur mit den Ohren hier, dass ihr Dinge verstandesmäßig aufnehmt, das ist wichtig, sehr wichtig. Geistliche Wahrheiten laufen über den Verstand, nicht über das Gefühl. Aber es muss ins Herz hinein. Es muss ins Herz hinein. Also, wollen wir uns ein wenig anstrengen heute Morgen, das auch richtig zu verstehen. Zunächst einmal mit dem Verstand zu verstehen. Also eine feinere Art der Reue, die schwer zu durchschauen ist, weil sie so fromm aussieht. Alles, was fromm ist, ist ja schwer zu durchschauen. Es ist das eine von dem anderen schwer zu unterscheiden. Es gibt Dinge, die sehen aus, als seien sie echt und sind doch nicht echt. Ja. Es gibt Blumen, die sehen aus, als seien sie echt. Dass sie nicht echt sind, kann man dann manchmal daran erkennen, dass sie perfekt sind. Ja. Aber sie sehen täuschend ähnlich aus. Und diese feinere Art der Reue besteht darin, dass man seinen eigenen Ansprüchen gegenüber nicht oder wieder einmal nicht gerecht geworden ist. Und hier sind solche Menschen, die von klein auf diese Sehnsucht hatten nach dem Guten und Gutes zu tun und gut zu sein, besonders gefährdet. Sie stehen mit ihrem Versagen vor ihren eigenen moralischen Ansprüchen und nicht vor den Ansprüchen des lebendigen, heiligen Gottes. Und das Verhängnisvolle dabei ist, dass sich bei einer christlichen Prägung die eigenen Ansprüche, vor denen man steht, mit den Ansprüchen der Heiligen Schrift, der Bibel, des Wortes Gottes decken. Da möchte man also schon immer, es gilt auch für die Menschen draußen in der Welt, die noch nicht bekehrt sind, die können auch ein Verlangen danach haben, gut zu sein, moralisch gut zu sein, geduldig zu sein, lieb zu sein im Umgang miteinander und so weiter. Da deckt sich das mit dem, was die Bibel sagt. Sie möchte, dass wir, Gott möchte, dass wir geduldig sind im Umgang miteinander, dass einer den anderen den Vortritt lässt und. Das ist der Wille Gottes. Das deckt sich dann oftmals, diese eigenen moralischen Ansprüche, durch den christlichen Glauben und den Umgang mit dem Wort Gottes noch verstärkt und geprägt. Und man steht vor sich selbst und nicht vor dem lebendigen Gott, vor den Ansprüchen des lebendigen Gottes. Man denkt, wenn man seine Sünde bekennt, dass man sich vor Gott beugt. Und letztlich beugt man sich vor sich selbst, vor seinen eigenen frommen Ansprüchen, ohne dass man es merkt, ohne dass man sich darüber im Klaren ist. Und man ist nicht traurig darüber, dass man vor Gott schuldig geworden ist, sondern vor sich selbst. Und das wird in manchen Fällen deutlich, wenn jemand Probleme mit der Vergebung hat und dann bekennt, dass ich dieses oder jenes gesagt habe oder dieses oder jenes getan habe, das kann ich mir selbst nicht vergeben. Und der Psychologe würde dann aus seiner Sicht berechtigterweise sagen und raten, Sie müssen es lernen, sich selbst zu vergeben. Hier steht der Mensch nicht vor Gott. Gott vergibt Sünde, Gott vergibt Schuld, weil man in erster Linie und vor allen Dingen und zunächst ausschließlich vor Gott schuldig geworden ist, sondern man ist vor sich selbst schuldig geworden und man muss sich selbst vergeben. Und das musst du lernen, so der Ratschlag eines Psychologen. Das ist nicht unser Ding. Das ist nicht unsere Art, mit der Sünde umzugehen. Natürlich kann es auch sein, dass jemand nicht traurig ist über sein Versagen, sondern dass er sich über sein Versagen, das wieder mal geschehen ist, ärgert. Und hier wird es vielleicht noch deutlicher. Hier tritt die Wurzel der Selbstgerechtigkeit zutage. Der Mensch, der von Natur aus selbst gut sein will. Ihr werdet sein wie Gott, so gut wie Gott. Und so heilig wie Gott. Und in unseren Kreisen ist das ja dann immer so schön verpackt, sodass man das eine von dem anderen gar nicht unterscheiden kann. Ich befürchte, dass manche Ermahnungen, die hier von der Kanzel her an uns gerichtet werden, vom alten, frommen Menschen aufgenommen werden und dann auch dementsprechend in die Praxis umgesetzt werden. Oder dass man sich zumindest darum bemüht. Und nicht in ein zerbrochenes Herz hineinfahren, wo man dann vor Gott steht und von Gott her frohmachende Vergebung empfängt. Leichter zu durchschauen ist das dann mit der Selbstgerechtigkeit, wenn man sich ärgert, dass man mal wieder versagt hat. Es ist keine Buße, keine göttliche Traurigkeit oder so. Es ist einfach nur Ärger. Täuschen lässt man sich viel eher durch die Traurigkeit über das Versagen gegenüber den eigenen christlich-moralischen Ansprüchen. Das ist die Traurigkeit der Welt, so nennt Paulus das. Nicht das, was Jesus hier meint oder was Paulus bezeichnet als die Traurigkeit gottgemäß, die göttliche Traurigkeit. Dementsprechend auch von Gott gewirkt, vor das Angesicht Gottes gestellt. Wir werden am nächsten Sonntag noch intensiver darüber zu reden haben. Schlimmer noch wird die ganze Geschichte, wenn sich andere oder aber der Satan selbst in unser Gewissen einmischen. Dann wird die Sache noch dramatischer, noch schlimmer. Der Satan versteht es auf ganz geschickte Weise und gebraucht immer wieder das Wort Gottes dazu, eines schwachen Gewissens habhaft zu werden, sich des Gewissens eines Menschen zu bemächtigen. Das versteht er auf ausgezeichnete Weise. Aber nicht, um ihn dann nach Golgatha zu führen, wo es Vergebung gibt und Reinigung durch das Blut Jesu, sondern er führt ihn nach Sinai. Dort wurde das Gesetz gegeben und dort gibt es nur eins für den Sünder und für den, der ein schlechtes Gewissen hat, nämlich ein Verdammungsurteil, nichts anderes, wartet am Berg Sinai auf den Sünder, auf den, der ein schlechtes Gewissen hat. Hier handelt es sich natürlich immer wieder um ein großes Problem für den Einzelnen. Zu erkennen, überführt mich der Heilige Geist hier von der Sünde? Macht er mir ein schlechtes Gewissen? Oder macht es mir der Teufel oder bemächtigt sich meines schlechten Gewissens? Aber man kann es gut daran erkennen und unterscheiden. Ich sage es noch einmal. Der Teufel führt uns in eine Knechtschaft hinein. Er führt uns nicht in die Freude hinein, niemals. Der Heilige Geist führt uns zur Freude, in den Trost des Evangeliums hinein. Und wenn andere sich dann noch einmischen, das ist eine schlimme Geschichte. Da steht man vor den Menschen und steht nicht vor dem lebendigen Gott mit seinem schlechten Gewissen. Nun, man muss unterscheiden. Wir sollten schon auf das schwache Gewissen anderer Rücksicht nehmen. Das ist etwas ganz anderes. Wenn ich in der Freiheit der Vergebung meiner Sünde mit einem guten Gewissen auf das schwache Gewissen anderer, wir denken an das Götzenopferfleischproblem im Neuen Testament, Rücksicht nehme, das ist etwas ganz anderes, als wenn ich mich von einem anderen knechten lasse, mir ständig ein schlechtes Gewissen machen lasse. Da verliere ich den Boden der Gnade unter den Füßen. Da komme ich unter Gesetz, unter einen enormen Druck, in eine Knechtschaft und in eine sehr, sehr notvolle Abhängigkeit vom anderen. Unsere Niedergeschlagenheit und Freudlosigkeit wegen unseres Versagens ist dann eine Folge davon, dass wir uns vor den Ansprüchen anderer Menschen verantwortlich wissen und nicht vor dem lebendigen Gott. Gott bewahre uns vor dieser weltlichen Art von Reue und Traurigkeit. Sie führt eben in diese knechtische, unselige Abhängigkeit von Menschen, die wir uns deshalb gefallen lassen. Paulus schreibt den Korinthern, ihr lasst euch das gefallen, wenn andere euch knechten und euch in diese Abhängigkeit führen. Warum lässt man sich das gefallen? Nun, weil man die Anerkennung des anderen nicht gerne verlieren möchte. Das ist der Punkt. Man möchte die Liebe, die Zuneigung des anderen nicht verlieren. Deshalb lässt man sich lieber knechten. Lässt sich ein schlechtes Gewissen machen und lässt sich dazu antreiben, alles zu tun, um den anderen zufriedenzustellen. Das ist eine notvolle Geschichte. Petrus und Barnabas wurden aus diesem Grunde zur Heuchelei verführt. Das lesen wir im Galaterbrief. Lasst uns noch eine andere Art der falschen Traurigkeit nennen, die sogenannte Zweckbuße. Ich eile ein wenig. Wir alle haben immer wieder so unsere Wünsche und Ziele. Wir alle möchten gerne glücklich sein. Der eine möchte gerne eine gelöste, fröhliche Persönlichkeit sein. Ein anderer möchte gerne ein entspanntes Zuhause haben. Ein dritter möchte gerne erfolgreich sein in seinem Beruf oder in seinem Dienst für Gott. Und so weiter. Und nun weiß man ja, und wir als Christen, wir wissen das ja, dass Sünde immer ein Hindernis ist, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und dann bekennt man seine Sünde, das, was einem bewusst ist, damit man dieses Ziel erreicht. Und das ist nichts anderes als Zweckbuße. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Selig sind, die da Leid tragen, traurig sind über ihre Sünde. Sie wollen getröstet werden. Dann wird man auch nicht getröstet. Und die Ziele erreicht man auch nicht. Gott lässt das in der Regel nicht zu. Bei seinen liebsten Kindern am wenigsten. Das Ziel echter Buße, echter Traurigkeit ist, dass wir das Angesicht Gottes wieder schauen. Dass wir mit ihm in Ordnung sind. Dass wir uns freuen können darüber, dass er uns vergeben hat durch das Blut seines Sohnes. Dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, haben wir heute Morgen gehört. Das ist das Ziel wahrer Buße und nicht, dass wir bestimmte eigensüchtige Ziele erreichen. Und mögen sie noch so fromm sein. Das ist nicht immer wieder so, Menschen sehnen sich nach Erweckung, was sie auch immer darunter verstehen, meistens, dass Scharen von Menschen zum Glauben kommen. Sehen auch den Einzelnen oft gar nicht mehr. Wenn ein Einzelner heute Morgen überführt wird von seiner falschen Buße, und sich demütigt vor Gott und freut sich über die Vergebung seiner Schuld, dann ist das schon Erweckung. Aber ganz davon abgesehen, man hat so seine Vorstellungen, so seine Träume, besonders auch als Prediger oder als Pastor, als sogenannter Hauptamtlicher. Das ist einfach so. Aber auch die anderen sind mit eingeschlossen da. Und dann bekennt man Sünde und man wirkt sich selbst und man dann die Folge davon auch, dass man sich umso mehr hingibt und umso mehr leisten will in seiner Frömmigkeit, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Bibel nennt das Zweckbuße. Das ist nicht die Buße, die der Herr Jesus Christus meint und von der der Apostel Paulus spricht. Das ist eine Traurigkeit der Welt. Es geht uns nicht um Gott, es geht uns um uns selbst, um die Erfüllung unserer eigenen, fromm getarnten, egoistischen Wünsche. Ihn zu haben, ist das Ziel echter Traurigkeit. Nach dir, Herr, verlangt mich. Nach dir selbst, nicht nach etwas von dir. Sondern die Gemeinschaft mit dir selbst ist mir das Kostbarste. So ist das doch auch in der Ehe, oder nicht? Wenn eine Frau für ihren Mann immer da ist und alles tut für ihn sorgt und was weiß ich nicht alles, um ihn zufriedenzustellen. Aber die Gemeinschaft untereinander nicht mehr beglückend ist, dann stimmt doch was nicht in der Ehe, oder? Und so auch in den sonstigen mitmenschlichen Beziehungen. Und so auch vor allen Dingen in unserer Beziehung zu Gott. Vielleicht ist uns aufgefallen, was das gemeinsame Merkmal der unterschiedlichen Arten dieser weltlichen Traurigkeit ist. Nun, in jedem Fall steht das dicke Ich im Zentrum, auch das fromme dicke Ich. Der Mittelpunkt dieser Traurigkeit, welcher Art auch immer, ist das eigene, selbstbezogene und selbstsüchtige Ich. Nicht Gott, nicht Jesus. Auch nicht Gottes Wort, mag man es noch so oft betonen, Gottes Wort steht hier im Mittelpunkt, nicht Gottes Wort steht im Zentrum dabei, im Herzen des Einzelnen. Auch wenn er treu die Bibelstunde besucht, auch wenn er treu den Gottesdienst besucht, auch wenn er treu zu Hause seine Bibel liest, steht nicht das Wort Gottes im Zentrum bei dieser falschen Buße. Sondern das eigene fromme Ich mit seiner weltlichen Traurigkeit. Und das Fatale ist, dass diese Art von Buße nie in die wahre Freude des Evangeliums, in den Trost der Gnade Gottes in Christus führt. Menschen, die in dieser Weise Leid tragen, sind nicht glücklich zu schätzen. Diese sind glücklich zu schätzen. Glückselig sind solche, die Leid tragen, in diesem Sinne, wie Jesus es meint. Sondern solche Menschen sind zutiefst unglücklich und ständig mit ihrem Christenstand unzufriedene Leute. Ständig unzufriedene Leute. Sie beneiden solche, von denen sie in irgendeiner Biografie gelesen haben, wie erfolgreich sie waren, wie erfüllt sie waren in ihrem christlichen Glauben, wie hingegeben sie waren. Man verlangt ja auch danach, ja? Man möchte das auch gerne haben, aber man hat es eben nicht. Man kennt den tiefen Frieden der Vergebung und den Trost und die Freude des Evangeliums nicht. Und deshalb strengt man sich umso mehr an, bestimmte christliche Handlungen zu intensivieren, mehr die Bibel zu lesen, mehr zu beten, mehr Zeugnis zu geben, treuer die Versammlungen zu besuchen, sich mehr in der Gemeinde einzubringen und so weiter und so fort. Oder aber sie haben das versucht, sind nicht zum Ziel gekommen, und trachten danach noch etwas zu finden, was ein bisschen Trost und ein bisschen Freude in ihren unglücklichen Christenstand bringen könnte. Und manchmal ist ihnen auch das noch durch bestimmte Umstände, durch finanzielle Begrenzungen oder sonstige Begrenzungen verwehrt. Und die Bitterkeit erfüllt das Herz, ist die Folge davon. Im Grunde genommen ist man tief unglücklich. Und manchmal macht man den anderen nur etwas vor. Man trägt eine Maske, eine fromme Maske. Wenn man tief gräbt und Gott schaut ins Herz hinein, er weiß das, wie es um uns steht. Und man selbst weiß das ja letztlich auch, obwohl man sich manchmal täuscht über sich selbst. Gibt es nur wenige, ich behaupte das, nur wenige in der Gemeinde Jesu in unserer Zeit, die wirklich tief erfüllt sind von der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und dem Evangelium. Es ist einfach so. Treue Leute darunter, hingegebene Leute an den Dienst und doch im Grunde ihres Herzens unzufrieden und unglücklich in ihrem Christenstand. Das Leben mit dem Herrn Jesus beglückt sie nicht, weil sie nicht in rechter Weise Buße getan haben. Sie sind nicht glücklich zu schätzen, sondern zutiefst zu bedauern. Zutiefst zu bedauern. Und es fehlt dann auch an den Auswirkungen, den kraftvollen Auswirkungen des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Das ist dann eine logische Folge davon. Und darum ist es so wichtig, ich komme zum Schluss, darum ist es so wichtig, dass der Heilige Geist sein Licht auf diese weltliche Traurigkeit wirft. Dazu sollte die Predigt heute Morgen dienen. Vielleicht hat sich der eine oder andere im Spiegel dessen, was wir gehört haben, wiedererkannt. Wir wollen doch Gehilfen der Freude sein. Und auch diese Predigt soll eine Gehilfin der Freude sein. Da muss aber zunächst einmal das Verkehrte und Falsche und Krankhafte, das muss erstmal aufgedeckt werden. Das muss uns erstmal bewusst werden. Paulus schreibt den Korinthern, ich habe euch betrübt, ich weiß das, aber und ich wollte euch in menschlicher Weise nicht betrüben. Ich bin aber letztlich nicht traurig darüber, dass ich euch betrübt habe. Ihr seid betrübt worden zu einer echten Reue, zu einer echten göttlichen Traurigkeit. Und das macht nicht nur mich froh, sondern das macht auch euch froh. Das führt in die Freude hinein, in den Trost, von dem Jesus hier spricht. Gott will uns von dieser unseligen Ich-Knechtschaft befreien und er hat das Entscheidende schon am Kreuz getan. Da hat er unser frommes Ich, auch dieses Ich, das Scheinbuße tut, mit ans Kreuz genommen. Er hat uns davon befreit, sodass wir teilhaben an seiner Traurigkeit über die Sünde. Das wird uns zugerechnet. Der Herr Jesus hat getrauert um unsere Sünde. Das ist unsere Gerechtigkeit. Lasst uns darüber traurig werden, dass nicht der Herr, sondern wir selbst im Zentrum unserer Traurigkeit standen. Nicht Christus war der Erste, sondern wir selbst. Und das sollte uns mit einem tiefen Schmerz erfüllen. Nicht Christus war der Erste, sondern wir selbst. Dem Herrn sei Lob und Dank, dass es dafür Vergebung gibt, dass es dafür Reinigung durch sein Blut gibt, durch sein Erlösungswerk. Tun wir also Buße über unsere falsche Buße. Seien wir traurig über unsere falsche Traurigkeit. Und dann werden wir vielleicht zum ersten Mal oder aber auch wieder ganz neu die Freude finden an der Gnade Gottes in Christus, an seiner großen Liebe, an dem Trost des Heiligen Geistes, der in unseren Herzen wohnt, um die Herrlichkeit Jesu zu offenbaren. Und dann heißt es in Wahrheit, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Amen.